Jesus, was für eine Zusage das ist, dass du da bist, dass du gegenwärtig bist. Und wir wissen, dass diese Zusage real ist. Egal, ob wir spüren, egal, ob wir es denken können, egal, ob wir diese Worte dieses alten Liedes überhaupt so richtig verstehen. Wir wissen, du bist da, jetzt hier für uns. Und dann soll das unser Gebet sein. Lass uns in dir sein, dass du nicht nur da bist, sondern dass wir wirklich in dir sind und du in uns. Und lass uns dann all das erleben, was wir auch gerade gesungen haben, was wir schon die ganze Lobpreiszeit gesungen haben, dass da, wo du uns berührst, da, wo das zusammenkommt, dieses Du und dieses Ich, dass da Leben entsteht, dass da Freude, Vergebung, Heilung, Gnade immer wieder neu entsteht. Danke dafür, Jesus, und lass auch unser Gottesdienst immer davon Zeugnis sein, dass es passiert, wo Mensch und Gott sich berühren, dass da was Neues entsteht. Danke dafür, Jesus. Wir geben dir alle Ehre. Amen. Amen. Vielen Dank, ihr Lieben vom Lobpreisteam. Ich darf nochmal predigen, bevor es dann irgendwann nach Australien geht und wenn die Hitze dahin schmelzen werden. Aber bevor es soweit ist, feiern noch ein bisschen Weihnachten. Wie weit war es, Iki? 1 bis 4 Tage ungefähr noch bis Heiligabend. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich könnte noch ein paar Tage mehr gebrauchen, bevor es dann soweit ist. Schon klar, unsere Kinder, die hätten es am liebsten heute schon. Vielleicht geht es euch auch so. Der eine sagt, oh, ein paar Tage wären noch gut. Der andere sagt, oh ja, gut, kann kommen, ist bereit. Weil wir wollen ja gut ankommen an diesem Fest, das weiß ich. Wir sind süddeutsch, Hohenlohe noch dazu. Da soll alles gut vorbereitet sein. Da wollen wir gut ausgeruht sein. Da sollen wir weihnachtlich wenigstens angehaucht sein. Dass es einigermaßen schön dekoriert ist und dass wir dann auch gut an Weihnachten ankommen. Wir sehen die Zeichen der Zeit. Überall auf den Tannenspitzen sah ich goldene Lichtlein blitzen. Oder wir sehen, dass die Einkäufer beim Discounter unserer Wahl dann eben doch ein bisschen aggressiver sind als sonst. Und wir wissen, das kann nur eins bedeuten, Weihnachten ist um die Ecke, die Geburt Jesu, das Familienfest. Und wir setzen uns eben auch in Bewegung. Wir lassen uns anstecken von diesen Vorzeichen, wir lassen uns anstecken von dem, was da kommt, was wir wissen, weil wir eben auch gut ankommen wollen, wenn es dann soweit ist. Soweit auf jeden Fall ist bei uns. Ich weiß nicht, ob ich für euch sprechen kann, aber ich nehme an, dass es relativ ähnlich bei euch auch so ist. Und wir hatten vor 2 Wochen die Weisen aus dem Morgenland ein bisschen näher betrachtet, wie sie kommen und wie sie ihre Vorfreude auf das, was sie noch gar nicht gesehen haben, trotzdem behalten haben. Und obwohl sie es noch nicht in der Hand hatten, obwohl es noch nicht da war, war da trotzdem die Freude schon real, weil Vorfreude eben reale Freude ist. Und dann habe ich gedacht, naja, aber die Weisen aus dem Morgenland, die zeigen ja uns nicht nur Vorfreude, sondern die zeigen uns auch noch was anderes. Und weil wir an Heiligabend, nochmal herzliche Einladung, 16 Uhr, Dienstag, weil wir an Heiligabend die Weisen aus dem Morgenland komplett einfach ignorieren und rauslassen, die kommen gar nicht vor. Also wenn du die Weisen aus dem Morgenland irgendwie für dein weihnachtliches Wohlbefinden brauchst, dann musst du dir selber mitbringen. Die Verse oder sonst irgendwas, wir werden sie am 24. nicht haben. Aber deswegen habe ich gedacht, wir könnten heute doch nochmal einfach hier drauf eingehen. Wer darauf Lust hat, herzliche Einladung, jetzt da zu bleiben. Wer darauf keine Lust hat, schönen 4. Advent, wir sehen uns am Dienstag. So, wir können vielleicht vorher noch kurz die Fenster aufmachen, dass es nicht ganz so stickig ist. So, Matthäus 2 lese ich für die, die Lust haben. Matthäus 2, Vers 1. Jesus wurde zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Bald darauf kamen Weise aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde, fragten sie. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Also die Weisen aus dem Morgenland, die sehen die Zeichen der Zeit nicht auf den Tannenspitzen und nicht beim Aldi oder Lidl, aber im Himmel geht eben dieser neue Stern auf. Oder, also es gibt ja verschiedene Vermutungen, was es wohl war. War es ein neuer Stern oder war es eine besondere Sternkonstellation, dass es eben auf jeden Fall was Besonderes war, was man leuchtkräftig am Himmel sehen konnte. Das alles würde für sie aber relativ bedeutungslos bleiben, wenn sie das nicht irgendwie hätten deuten können. Also wenn sie es nicht hätten einordnen können. Sie wussten aus den prophetischen Schriften, ein neuer König der Juden sollte geboren werden. Sie haben dieses Zeichen gesehen und sie konnten es einordnen in den Kontext der Schriften und das hat sie dann in Bewegung gesetzt. Also wir wissen ja nicht genau, wie lange, aber bis zu 2 Jahren waren sie unterwegs und sind nachgegangen. Und da hatten wir es vor 2 Wochen schon, das brauche ich jetzt nicht heute nochmal sagen, aber sie kommen an und sie haben eine Begegnung mit Gott selbst. Es hat beides gebraucht. Es hat die Schriften gebraucht, wo ein Kontext gegeben wurde, das Wort. Und gleichzeitig hat es dieses Zeichen am Himmel gebraucht, dieses prophetische Zeichen. Und als sie beides zusammengebracht haben, haben sie sich in Bewegung gesetzt. Da hat sich angefangen, was zu bewegen. Als sie das, was sie im Himmel gesehen haben und das, was sie in der Schrift irgendwie erforscht hatten, als sie das zusammengebracht haben, haben sie sich in Bewegung gesetzt. Und die PS oder die besser die KS haben sie auf die Straße gebracht. Die Kamelstärken, nicht die Pferdestärken. Und jetzt mal heute Morgen ganz frei nach dem Motto, was wäre, wenn? Lass uns mal drüber nachdenken. Was, wenn diese Weisen aus dem Morgenland nur in der Schrift geforscht hätten? Was, wenn sie ihren Kopf die ganze Zeit nur in den Schriften gehabt hätten, wäre das Leben irgendwie an ihnen vorbeigegangen? Wenn die den Kopf nur in den Schriften gehabt hätten, hätten sie den Stern gar nicht gesehen. Hätten sie das Zeichen gar nicht wahrgenommen, sie hätten einfach nur geforscht. Wenn du einen ganzen Tag in der Bibel liest, ist es erstmal löblich. Vielleicht hast du noch was anderes zu tun, aber es ist erstmal löblich. Aber wenn du deinen Kopf nicht aus den Schriften rausbekommst und ins Leben hinein, dann hast du das, was du da liest, nicht richtig verstanden. Dann gehst du an dem vorbei, was eigentlich da vorgehen soll. Wenn bleibt dein Glaube, dein christlicher, toller Glaube, theoretisch, aufgeladen von schönen Predigten, tollen Lobpreisliedern und netter Gemeinschaft im Hauskreis. Aber es bleibt bei sich, es bleibt bei einem sich selbst feiern. Der Glaube kommt nicht so richtig im Leben an. Ich brauche natürlich die Schrift, aber ich muss meine Augen ab und zu auch mal aufschlagen und sehen, was sind da noch für Sachen, die um mich herum gehen. Wenn ich das nicht mache, dann kommt mein Glauben nicht im Leben an. Sonntags, klar, sonntags kommt er an, da sitze ich wohl vorbereitet im Gottesdienst und singe die Lobpreislieder mit. Aber was ist montags bis samstags? Wenn ich es nicht schaffe, von der Schrift hin zum Leben zu kommen, dann weiß ich nicht, was ich mit meinem Montag, mit meinem Samstag anfange. Dann leben wir 2 getrennten Welten, den heiligen Gottesdienst, den heiligen Hauskreis und dann eben den Alltag, die Sonntagswelt und die Arbeitswelt. Und unser Glaube, das, was wir da lesen, das kommt nicht so richtig an. Und wir verpassen die Begegnung Gottes. Wir verpassen das, was die Weisen aus dem Morgenland dann erlebt haben. Wenn die Weisen aus dem Morgenland nur die Schrift studiert hätten, hätten sie den Stern verpasst und sie hätten Jesus verpasst. Was wäre passiert, wenn die Weisen aus dem Morgenland aber nur das Zeichen gesehen hätten? Wenn sie nur das Zeichen hätten, dann hätten sie das Spektakuläre gesehen. Ein neuer Stern oder eine neue Sternenkonstellation, das ist ja der Wahnsinn. Lass uns das feiern. Und womöglich hätten sie irgendein Fest zu Ehren dieses neuen Sternens angefangen. Es gibt sie auch hier, man kauft sich irgendeine neue Maschine und plötzlich entsteht daraus ein Fest. Habe ich auf jeden Fall gehört, dass es sowas geben soll in Blaubach. So, aber das hätten die genauso gemacht. Neuer Stern, neue Sternenkonstellation, was machen wir? Feiern wir ein Fest, das Fest des neuen Sternes. Sie hätten keinerlei Kontext für das gehabt. Sorry, ihr Blaubacher. Alles gut. Ich weiß, ich werde nie eingeladen sein. So, ich war beim Predigen, genau. Also, die sehen diesen Stern und hätten keinerlei Kontext gehabt für das, was sie dort erleben und was sie sehen. Und ihr Lieben, auch das bekommt mir bekannt vor. Auch das erlebe ich bei mir, vielleicht erlebt ihr das auch selber. So ein Haschen vielleicht nach dem Spektakel, ohne das im Kontext der Bibel einzuordnen. Wir sehen die Zeichen. Wir sehen das, was sich bewegt im Leben, so, wir sehen die Not, klar sehe ich die Not, ich sehe auch meine eigene Not. Ich sehe die Bedürfnisse, gerade erst für einen Bericht aus Griechenland gehört, meine war in Griechenland die letzten 2 Wochen, fragt ihn mal, was er so erlebt hat. Wir sehen die Bedürfnisse, wir sehen die Not, ist alles da, wir sehen die Krisen, aber wir haben, entweder wissen wir nicht, was in der Bibel drinsteht, oder wir vertrauen dem gar nicht so richtig. Wir glauben es nicht so richtig, was da drin steht. Wir stehen vor dem Leben und wir nehmen das alles mit. Aber die Interpretation des Lebens durch das Wort, die fehlt uns. Also wir sehen alle Zeichen, wir sehen die Sterne, wir sehen unsere Bedürfnisse, wir sehen die Nöte, wir sehen alles um uns herum. Aber die Interpretation von dem, was da passiert, durch das lebensgebende Wort Gottes, das verpassen wir. Das ist nicht mehr da. Und das, was wir da sehen, dieses Lebensgebende, das kommt nicht zusammen mit dem Wort Gottes. Und dieses Wort kommt nicht im Leben an. Und wir verpassen die Begegnung Gottes. Lieben, wir verpassen die Begegnung Gottes, die manche von uns so dringend nötig hätte. Wir verpassen sie. Wenn die Weise aus dem Morgenland nur den Stern gesehen hätten, ohne den Kontext der Schrift, sie hätten Jesus verpasst. Sie hätten Jesus verpasst. In beiden Fällen wären die Weisen nicht in Bethlehem angekommen. Sie hätten sich erst gar nicht auf den Weg gemacht. Wozu denn auch? Auf der einen Seite waren wir glücklich mit unseren Schriften, hätten uns darin, wären darin aufgegangen, hätten uns gefreut bis zum nächsten Hauskreis, wo wir dann Offenbarung 3 weiterlesen können. Wunderbar, da fühlen wir uns wohl. Oder auf der anderen Seite wären sie glücklich gewesen mit dem Sternenfest und hätten das alljährlich gefeiert. In beiden Fällen hätten sie Jesus verpasst. Ein Glaube, der nur sich um sich selbst dreht, genauso aber auch ein Glaube, der abgehoben ist vom biblischen Kontext, der läuft Gefahr, nicht anzukommen. Der läuft Gefahr, die Begegnung Gottes irgendwie auch zu verpassen, nicht bei Jesus anzukommen. Die Weisen aus dem Morgenland, die machen das richtig. Sie sehen den Stern. Sie interpretieren das, was sie sehen, durch die Schrift und sie machen sich auf den Weg. Eigentlich so einfach. Ganz simpel. Sehen den Stern, schauen in die Schrift, was bedeutet das? Okay, alles klar, neuer König der Juden, lasst uns loslegen. Und sie kommen dann eigentlich mega easy. Eigentlich keine große Herausforderung, wenn man es sieht. Und trotzdem scheitern wir oft dran. Ich scheitere da oft dran. Wir kennen unsere Welt. Wir sehen, was nötig ist. Wir sehen doch die Sterne in dieser Welt. Wir sehen die Bedürfnisse und dann scheinen wir uns irgendwie in Aktionismus, Pessimismus, Hedonismus, Sarkasmus und Apfelmus irgendwie zu befriedigen. Wir sind schnell ausgebrannt, weil wir schnell was machen wollen. Wir sind oberflächlich und es kommt immer so ein bisschen auf die Tagesstimmung an, wie ich jetzt mit dem umgehe, was bei uns gerade so läuft. Oder wir verkriechen uns in unsere heiligen, hinter unsere heiligen Mauern, in der Wohlfühloase des christlichen Kulturangebots, lesen fleißig in der Bibel, singen unsere Lieder, ergötzen uns an der guten oder nicht so guten Predigt, streiten uns, ob 3 oder 4 Lobpreislieder vor der Predigt das Beste ist. Und der ganze Glaube bleibt in seinem Konstrukt und berührt nicht die Welt und er verpasst das Eigentliche, was Gott eigentlich wollte. Es kommt nicht im Leben an. Egal, wo du dich wiederfindest, dass du sagst, ich sehe mich mit den Zeichen der Welt, mit den Zeichen der Zeit, mit den Zeichen meines Lebens konfrontiert, eher bei denen, die dann sagen, okay, lass uns loslegen, lass uns da reinhauen, lass uns es irgendwie anders machen, lass uns hinkriegen. Oder eher bei denen, die sagen, Gott wird schon alles machen, ich bleibe einfach fleißig bei der Bibel und lebe in meiner christlichen Blase. Ich weiß nicht, wo du dich da eher verorten würdest, aber wenn du das nicht zusammenkriegst, dann bleibt die eigentliche Bewegung aus. Die Bewegung, wo das Wort und das Zeichen, wo Gottes Verheißung und mein Leben zusammenkommt, diese Bewegung bleibt aus. Diese Chance der Begegnung von Gott und Welt. Diese Chance, dass Gott selbst zu mir in mein Leben kommt. Diese Berührung von Gott und Welt, die bleibt aus. Oder adventlich gesagt, Weihnachten fällt aus. Weil genau darum geht es auch an Weihnachten. Dass diese Verheißung Gottes, die in seinem Wort schon lange vorhergesagt wurde, trifft auf das reale Leben, auf das Zeichen, ein Kind geboren. Und da, wo das zusammentrifft, da passiert eine Neuschöpfung. Jesus ist dieser Erstgeborene, diese Neuschöpfung. Da kommt die PS auf die Straße, da passiert was. Wir haben also 3 Hürden. Wie ein Hürdenläufer haben wir 3 Hürden. Die erste, wir kriegen den Kopf nicht aus den Schriften. Oder besser, nicht von uns selbst weg und von unserem eher egoistisch gelebten Glauben. Wir fühlen uns wohl in dem, was wir lesen. Wir fühlen uns wohl in dem, was wir erforschen. Wir fühlen uns wohl in der tollen Lobpreiszeit. Wir fühlen uns wohl in unserem Hauskreis. Das ist alles wunderbar, aber es hat nichts mit meinem realen Leben zu tun. Das ist die erste Hürde. Die zweite Hürde, wir wissen gar nicht, was in der Schrift steht. Oder wir glauben dem nicht so richtig, was da drin steht. Das wollen wir nicht so richtig glauben. Auch dann hat das, was ich in der Welt sehe, mit der Verheißung Gottes nichts zu tun, weil ich es nicht zusammenbringe. Aber ich nehme mal an, heute Morgen sind viele Leute da, die sagen, hey, ich bin eigentlich beides. Ich könnte mich gar nicht so sehr auf die eine oder auf die andere Seite stellen. Ich habe meinen Kopf in der Schrift. Ich weiß um die Verheißungen Gottes. Ich weiß, da drin steht und ich glaube die auch. Wenigstens versuche ich es. Und gleichzeitig natürlich sehe ich, was in der Welt abgeht und ich will die beiden auch zusammenbringen. Glaube ich, dass viele von euch hier so sitzen. Sie sagen, ich will ja, dass es beides zusammenkommt. Ich will, dass mein Alltag auch was mit dem zu tun hat, was in meinem Glauben steckt. Ich will, dass es zusammenkommt, auf jeden Fall. Dann haben wir aber trotzdem nochmal eine dritte Hürde. Wir setzen uns nicht in Bewegung. Wir lassen uns nicht unterbrechen, weil wir so in unserem Ding drin sind. Für die Weisen aus dem Morgenland, die den Stern sehen und sagen, wow, neuer Stern, lass uns mal schauen, was es bedeutet. Wow, neuer König der Juden, super. Was kommt heute im Fernsehen? Und dann setzen sie sich hin und schauen 3 Stunden YouTube, anstatt dass sie sagen, lassen Sie uns aufmachen, lass uns hingehen zu diesem König, lass uns ihn ehren und dort finden sie ihre Gottesbegegnung. Die haben sich unterbrechen lassen. Und wenn wir diese Weihnachtsgeschichte anschauen, dann ist diese Weihnachtsgeschichte eine andauernde Unterbrechung von unserem Leben. Da wird alles unterbrochen. Da gibt es eine Elisabeth und eine Zacharias. Auch die kommen am 24. nicht vor. Deswegen sollen wir sie heute wenigstens einmal nennen. So, die Elisabeth und Zacharias haben lange versucht, irgendwie ein Kindlein zu kriegen, haben es irgendwie nicht geschafft, hat nicht hingehauen. Und dieser Zacharias war Hohepriester am Tempel und wollte eigentlich nur seinen Tempeldienst tun. Wollte eigentlich nur sein Ding machen. Hatte sich damit abgefunden, mit dieser Kinderlosigkeit. Und dann wird er unterbrochen. Wird er heftig unterbrochen von diesem Engel, der ihm begegnet und sagt, ihr werdet schwanger werden und da wird ein Kindlein sein und er glaubt es nicht so richtig. Dann wird er erstmal stumm und so weiter. Wir kennen die Geschichte, wenn nicht, dann dürft ihr sie gerne nachlesen. Er wird unterbrochen von Gott, der gesagt hat, nee, da kommt jetzt was anderes. Maria und Josef wollten ganz normal heiraten. Er war Handwerker, Zimmermannbetrieb führen, Leben aufbauen, 3,5 Kinder, Auto, Haus, alles irgendwie vorgeplant und dann kommt diese Unterbrechung, der Engel Gottes, der zu Maria kommt und sagt, dir wird der Retter geboren. Maria reagiert ein bisschen anders wie Zacharias, aber auch hier eine krasse Unterbrechung von dem, was sie sich eigentlich vorgenommen hatten. Ihr Leben war danach ein komplett anderes. Flucht nach Ägypten und so weiter. Ein Sohn, der irgendwann mal anfängt, irgendwelche komischen Sachen zu predigen, der dann umgebracht wird. Das war nicht das Leben, das Maria und Josef sich eigentlich vorgestellt hatten. Sie wurden unterbrochen. Die Hirten waren bereit, einfach wieder auf dem Feld zu sitzen, wieder eine Nacht durchzumachen, zu schauen, dass kein Schäflein verloren geht und Wache zu schieben. Sie wurden unterbrochen vom Himmelschor, der gesungen hat, Gloria, Gloria und so weiter. Wir haben es heute Morgen auch gesungen. Die Weisen aus dem Morgenland lassen sich unterbrechen. Gott selbst lässt sich unterbrechen. Wenn wir Philipper 2 lesen, dann heißt, er hielt es nicht für einen Raub, sich gleich zu machen. Er hat sich unterbrechen lassen in dem, was er da als Gott die ganze Zeit gemacht hat. Und gesagt, ich lasse mich unterbrechen und werde einer von ihnen. Da ist ein Bruch drin. Gott macht nicht einfach weiter wie bisher, sondern sagt, nein, ich komme auf die Erde. Da passiert was. Da wird das unterbrochen. Und uns fällt es mega schwer, uns unterbrechen zu lassen. Das stört. Da geht was kaputt. Und das mögen wir nicht so richtig. Bei diesem Unterbrechen steht eben der Bruch mit drin. Da zerbricht, was meine Gewohnheiten zerbrechen, mein Alltag zerbricht, meine schönen Pläne gehen kaputt, meine Vorstellungen werden über den Haufen geworfen, mein Sicherheitsgefühl, meine Wohlfühloase wird bedroht. Und da machen wir dann plötzlich doch nicht mehr mit. Weil ist ja alles gut, Jesus, ich sehe das Leben, ich sehe die Bedürfnisse und ich sehe auch, was du dazu zu sagen hast in deiner Schrift. Aber diese Unterbrechung, lieber Gott, alles, aber das dann gerade nicht. Dieses Jahr ist schlecht, komm nächstes Jahr wieder. Ich sehe die Zeichen, ich sehe die Not, ich nehme den Impuls des Heiligen Geistes wahr, wenn ich es jetzt mal charismatisch sagen will. Ich weiß um die Liebe und um die Zusagen Gottes aus der Bibel, ich kenne die Antwort, aber ich lasse mich nicht unterbrechen. Ich mache einfach weiter wie bisher. Wir ziehen auf beiden Seiten die Scheuklappen an. Wir wissen es zwar, aber wir sehen nicht, da ist was, wir wissen, da ist was, aber wir ziehen die Scheuklappe an und sagen, wir ignorieren das. Und wir ignorieren es auf beiden Seiten. Sowohl auf der Seite der Zusagen Gottes, wie auch auf der Seite der Not, die uns begegnet, aus den Bedürfnissen, die wir haben, aus den Zeichen, die wir sehen. Wir lassen uns unterbrechen. Wir nehmen das Wort der Bibel nicht so richtig ernst. Das meint die Bibel sicherlich nicht ganz so radikal. Das haben die damals zwar so geschrieben, aber für unsere Zeit, so radikal können wir das nicht irgendwie für uns nehmen. Ist es nicht zu extrem? Ist es nicht zu einseitig, was die Bibel da sagt? Das ist überhaupt nicht tolerant? Und politisch ist es nicht korrekt? Und außerdem wollen wir ja gar nicht so fundamental sein. Zu den Fundamentalen wollen wir nicht gehören. Also wir ziehen eine Scheuklappe auf und sagen, ja, dieses Wort der Bibel, dieses Wort Gottes, das ist irgendwie da. Aber so richtig ernst nehmen tun wir es nicht. Wir machen es nicht belastbar, wir belasten es nicht. Wir sagen einfach, ja, wir nehmen so das raus, was irgendwie reinpasst, aber das, was uns zu sehr unterbrechen würde, setzen wir die Scheuklappen auf, lesen schnell drüber oder legen es anders aus oder sagen, die Stellen lesen wir da halt nicht mehr so oft. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass wir das ignorieren, was wir in der Welt wahrnehmen. Wir ignorieren die Sterne, weil wir oft keine Antwort darauf haben. Weil wir mit Dingen konfrontiert sind, wo ich sagen muss, da kapituliere ich als Mensch. Da kapituliere ich als einer, der gerade halt in Deutschland in Hohenlohe wohnt. Was soll ich denn machen mit den ganzen Flüchtlingen in Griechenland? Was soll ich denn machen mit den Nöten der Welt? Was soll ich denn machen mit den Nöten meiner Familie, meiner Ehe? Das überwältigt mich völlig. Was soll ich denn machen? Und dann setze ich halt meinen Sarkasmus auf. Oder meinen Pessimismus auf. Oder meinen Aktionismus auf. Aber so richtig mich damit auseinandersetzen in der Tiefe des Problems tue ich nicht, weil ich keine Antworten darauf habe. Ich versuche es vielleicht aus eigener Kraft zu lösen, obwohl ich weiß, es greift viel zu kurz. Nur, damit ich nicht zu sehr unterbrochen werde von dem, was da wirklich abgeht. Wir bringen das eine nicht in Bewegung mit dem anderen. Wir bringen unseren Alltag nicht in Verbindung mit der Verheißung in Gottes Wort. Wir bringen es nicht in Bewegung und die Berührung Gottes bleibt an der Stelle dann auch oft aus. Gottes Wort und unser Leben kommt nicht zusammen und wir kommen nicht an im Stall bei Jesus. Ist zu heftig? Darf ich das in der Vorweihnachtszeit predigen? Fällt mir gerade auf, das ist schon gerade heftig. Drei Leute, ja gut. Also ich habe ja vorhin gesagt, ihr dürft auch gehen, also gar kein Problem. Nein, lasst mich das ehrlich fragen. In dieser Vorweihnachtszeit, 4. Advent, gestern noch auf dem Weihnachtsmarkt gewesen, so, war sehr schön. In dieser Vorweihnachtszeit, wo sind die Leute, die sich unterbrechen lassen? Wo lässt du dich unterbrechen? Ich weiß, jetzt geht's im Automatismus hin auf den 24. Das ist mir klar, darum geht's mir jetzt nicht. Haut rein, dekoriert, bastelt die Geschenke. Wir bereiten den 24. auch vor, da wird jetzt keine freie Minute mehr. Das meine ich gar nicht. Aber wo lässt du dich einfach mal unterbrechen in deinem Leben? Wo lässt du da was reinkommen, was vorher noch nicht da war? Wo lässt du dir um der Begegnung mit dem Herrn des Universums willen mal deinen Alltag durchkreuzen und gibst dich ganz bewusst da rein, wo auch ein Bruch entsteht, wo Gott was durchbrechen darf? Die Frage, die ich heute stellen will am 4. Advent, bist du bereit für Weihnachten? Nicht die Geschenke und der Baum und so weiter, da sind wir sicherlich alle bereit oder werden bereit sein, sondern bist du bereit für diese Begegnung, wo die Verheißung und mein Leben zusammenkommt und eine Neuschöpfung entstehen darf? Bist du dafür bereit? Wir müssen uns völlig klar sein, wenn Gott durchbricht aus seiner Transzendenz in unsere Immanenz oder auf Deutsch aus dem Übernatürlichen hinein in unseren Alltag, wenn das über uns Stehende hineinbricht in unsere Welt, dann bricht was in unserem natürlichen Ablauf und da entsteht ein Riss. Da entsteht ein Sprung, ein Ritz. Als Gott Mensch wurde, hat er den Ablauf unserer Zeit so sehr durchbrochen, dass wir jetzt die Zeit nach ihm rechnen. Da ist was passiert. Da entstand ein Riss und wir haben neu angefangen zu zählen. Deswegen sind wir jetzt im Jahr 2019. Als Jesus zum ersten Mal in dein Leben hineingebrochen ist, da ist ein Bruch entstanden. Ein Bruch mit deinem alten Leben.
Wo vorher Dinge so gelaufen sind, laufen sie jetzt so. Die Bibel sagt, wo du vorher in Sünde tot warst, bist du jetzt lebendig in Gnade in der Gegenwart Gottes. Da ist ein Bruch drin. Da hat sich alles verwandelt. Die Bibel spricht da von einer Neugeburt, von einer Neuschöpfung. Und da, wo die göttliche Verheißung auf menschliches Leben trifft, da, wo das göttliche Wort auf das trifft, was wir sehen, da entsteht Neuschöpfung. Wie ist es bei Jesus? Das Wort wurde Fleisch, eine Creatura verbi, eine Schöpfung des Wortes. Besser kann man es nicht sagen. Die Verheißung des Wortes kommt zusammen mit der Realität dessen, was wir sehen. Und es entsteht Jesus. Gott wird Mensch. Es ist eine Neuschöpfung. Und Gottes ewiges Leben, das ewige Leben wird von Gott sichtbar und es entfaltet sich. Gott durchbricht unsere Natürlichkeit. Er unterbricht unseren normalen Ablauf. Und in den Riss hinein, da wo dieser Bruch entsteht, da brauchen wir keine Angst davor haben. Sondern da hinein fließt seine Gnade. Da hinein fließt seine Kraft. Da hinein fließt seine Freude, seine Heilung, seine Vergebung. In diesen Bruch, in diesen Riss fließt dieses Übernatürliche Gottes. Da passiert Neuschöpfung. Da werden Situationen, Gefühle, Schuld und so weiter, das alles wird neu geschöpft und in Einklang mit der Schöpfungsordnung Gottes gebracht. Gott begegnet uns und erschafft neues Erleben. Das ist Weihnachten. Das ist Weihnachten. Alles andere ist schöner oder auch kitschiger, traditioneller Bonus obendrauf. Das ist Weihnachten. Wenn du also gut ankommen willst an Weihnachten, also wir haben noch 2 Tage, gell? 2 Tage sind's, Iggy, merkt ihr das? Wenn du gut ankommen willst, dann mach's wie die Weisen aus dem Morgenland. Mach's wie die. Glaube an das Wort Gottes. Nimm diese Verheißungen Gottes ernst. Wenn du gar nicht weißt, was sie sind, dann lies ab und zu deine Bibel. Das wäre mal der erste Schritt. Aber so mal für die, die ab und zu vielleicht auch in die Bibel reinschauen, nimm das ernst, was du da liest. Sag Gott, Gott zeigt mir, was du damit meinst. Ich kann vielleicht nicht alles wortwörtlich so übertragen, aber ich kann auf jeden Fall das ernst nehmen, was Gott in seinem Wort sagt, das gilt. Das gilt für alle Zeit, weil alles andere wird vergehen, aber mein Wort wird bleiben. Das heißt, das Ding gilt. Und gleichzeitig geh mit offenen Augen durch dein Leben. Und sagen, und das, was ich im Leben sehe, die Sterne, die ich da aufgehen sehe, die Situationen, die mich an rankommen, die Bedürfnisse, die ich sehe, die unterschiedlichen, alles, was ich sehe im Leben, bringe ich in Bewegung gemeinsam mit diesen Verheißungen. Ich interpretiere das, was ich sehe, durch Gottes Wort. Und wenn ich dann in dieser Bewegung bin, wenn ich diese 2 Dinge zusammengebracht habe, dann komme ich in der Krippe an. Dann komme ich da an, wo Neuschöpfung geschieht. Dann komme ich da an, dann komme ich in diesem Raum der Gottesbegegnung an, wo Mensch und Gott eins wird. Wo mein Leben und sein Wort vereint werden. Wo ich dann plötzlich Dinge sehe und erlebe, die mich überglücklich werden lassen. So steht es auf jeden Fall in der Weihnachtsgeschenke drin. Die gehen alle überglücklich weg. Weil da, wo neues Leben entsteht, da entsteht Freude, da entsteht Freiheit, da entsteht Geborgenheit, da entsteht Trost, da entsteht Heilung, da entsteht Vergebung, da ist der Neuanfang. Das ist Weihnachten. Und deswegen meine Frage, so ein paar Tage vor Weihnachten, sind wir dafür bereit? Nicht, ist dein Haus schon geputzt, das darfst du gerne auch machen, sondern bist du dafür bereit, dass du das ernst nimmst, was Jesus in seinem Wort sagt und dass du es verbindest mit dem, was du siehst. Und dann erlebst, wie in dieser Bewegung Gottes Kraft mächtig wird und die Neuschöpfung auch in dir. Da müsstet ihr jetzt Ja oder Nein sagen, das brauchst du jetzt aber nicht, sondern das kannst du jetzt zu Hause machen oder vielleicht im nächsten Lied oder so. Ganz bewusst einfach nur zu sagen, ja Gott, dafür bin ich bereit. Ich will, dass das, was in deinem Wort verheißen ist, auf das trifft, was ich wahrnehme. Ich will, dass mein Glauben eben nicht nur was ist, was ich am Sonntag lebe, sondern ich will, dass es mein Leben durchdringt. Und wenn du heute da bist und du weißt, ich habe das noch nie so richtig gemacht, ich habe noch nie die Verheißung Gottes, dass er mir neues Leben schenken will, angewendet auf mich, dann ist es heute Morgen auch für dich eine Einladung. Zu sagen, Herr Jesus, komm in mein Leben und bring dieses göttliche zusammen mit meinem Alltag und mache daraus was Neues. Und diesen ganzen Mist in meinem Leben, den ganzen Dreck, die ganzen Selbstversuche, irgendwie klarzukommen, die lasse ich jetzt. Und ich vertraue dir und gehe mit dir und komme so an dieser Krippe an, bei diesem Gott, der Mensch geworden ist. Ich will gerne mit uns singen. Wir haben vorhin dieses schöne Weihnachtslied gesungen, Macht hoch die Tür. Und ich sage es ganz ehrlich, wir sind als Band nicht die allerbesten darin, alte Weihnachtslieder auf Gitarre und Keyboard zu spielen. Da gibt es Orchester und Orgelspieler, die das bestimmt 1000-mal besser hinkriegen. Und das ist auch völlig okay, das dürfen die. Und wir geben uns trotzdem alle Mühe. Aber das ändert nichts an dem, was wir da singen. Vers 5. Komm, o mein Heiland, Jesus Christ, mein Herzenstür dir offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch uns erschein, dein heiliger Geist uns führ und leit den Weg zur ewigen Seligkeit. Den Namen dein, o Herr, sei ewig Preis und Ehr. Was passiert da? Genau das. Ich lade dich ein, Jesus, du Wort Gottes, dass du kommst hinein in meinen Alltag. Und was ist das Resultat? Der Weg zur ewigen Seligkeit, dein Name preisig, ist ein altes Wort für einfach, ich freue mich über dich. Ich freue mich über das, was da passiert. Lass uns dieses Weihnachtslied nochmal singen. Als Einstimmung dafür, dass in ein paar Tagen Weihnachten ist. Und vielleicht auch als Antwort darauf, dass ich sage, Gott, du darfst kommen mit deinem Wort und darfst Einzug halten in meinem Leben, in meinem Alltag. Lass uns die zwei Dinge zusammenbringen. Macht hoch die Tür.